ganz wichtig, den Fokus auf den Geflüchteten dort vor Ort zu halten, weil die können dort nicht einfach weg und sich in Sicherheit bringen. Die sind dort gefangen quasi.
Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und den ihr gerade im Intro gehört habt, das ist Michael Trammer. Michael Trammer ist freier Video- und Fotojournalist, er studiert an der Universität Hannover und war die letzten Wochen auf Lesbos. Er hat also die dort aufkommende Situation relativ gut und relativ lange beobachten können. Letzten Sonntag wurde er von Faschisten angegriffen, er wurde tätlich körperlich verletzt und auch seine Kameras wurden ihm entwendet und in das Meer geschmissen. Michael hat mir schon am letzten Sonntag ein kurzes Interview für den Tagesspiegel gegeben, was online dort erschienen ist und auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Zunächst werden wir uns jetzt kurz mit meiner Reise nach Serbien beschäftigen und danach schalten wir zu Michael Trammer und reden mit ihm eine halbe Stunde über das, was er auf Lesbos so miterlebt hat. Vorher möchte ich aber noch ein paar Takte erzählen zu meiner Reise, die ich unternommen habe. Meine Hörerinnen und Hörer wissen das ja, ich war noch Anfang Februar eine Woche in Serbien unterwegs mit meinem guten Freund David. Wir sind völlig ohne Konzept und nur mit Ideen eigentlich dahin gefahren und in der Hoffnung, dass unsere Ideen so ausreichend sind, dass man daraus auch einen Film drehen kann. Das ist uns, zumindest kann man das jetzt, glaube ich, schon einigermaßen sagen, irgendwie gelungen. Wir sind, wie gesagt, ja ohne konkretes Drehbuch hingefahren und ein bisschen mit der Hoffnung, dass das, was wir dann dort vorfinden, auch filmtauglich ist. Wir hatten erstmal an allen Ebenen Glück, dass wir erstmal so unglaublich tolle Förderinnen haben, die uns insgesamt 1200 Euro gespendet haben. Das heißt, wir sind komplett auf unsere Kosten gekommen. Wir konnten unseren Flug dorthin bezahlen, wir konnten unsere Unterkunft, unser Airbnb bezahlen, wir konnten dort dann sogar noch essen und etwas trinken und hatten eigentlich keine Mehrkosten. Da erstmal ein ganz, ganz großes Danke an euch alle. Wir sind da immer noch überwältigt und wissen nicht richtig, wie wir euch das zurückzahlen können. Natürlich außer nur mit einem fertigen Film. David und ich sitzen auch schon am Schnitt, hatten da auch schon lustige Erfahrungen mit. Die erste lustige Erfahrung war, dass DaVinci, mit dem wir schneiden, leider keine Autosave-Funktion hat. Das heißt, bei unserer ersten Session, wo wir 5 Stunden Zeit investiert hatten, stürzte irgendwann das Programm ab und dann war dann einfach alles weg. Und das war leicht frustrierend. Wir haben jetzt natürlich jetzt auch dazugelernt und speichern immer wieder mal zwischen. Aber das, ich glaube, Logic, mit dem ich ja hier meinen Podcast aufnehme, ist mir schon so häufig abgestürzt und es ist immer noch alles da, weil das Ding autosaved, aber naja, das ist halt das Lehrgeld, was man bezahlen muss. Wir haben jetzt in dem Film so ein bisschen zwei Fluchtstränge dokumentiert. Wir haben auf der einen Seite die Flüchtlinge, die jetzt aus Syrien kommen, die jetzt aus Afghanistan kommen, aus dem Irak kommen und in Serbien stecken bleiben. Serbien ist ja dann das erste Land außerhalb der EU. Das heißt, es grenzt direkt an Kroatien, es grenzt auch direkt an Ungarn. Die ungarische Grenzanlage haben wir nicht gesehen, obwohl wir sie uns eigentlich anschauen wollten. Wir waren dafür an der serbisch-kroatischen Grenze, direkt auch in einem Flüchtlingslager für alleinreisende Männer. Das ist sozusagen der eine Aspekt von Flucht, den wir dort dokumentieren wollen. Also das, was wir auch medial in den letzten Jahren ja sehr viel mitbekommen haben. Das Not und Elend auf der Welt ist sehr groß und die Menschen fliehen aus politischen, aus Kriegsgründen, aber auch teilweise nur aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Lebensbedingungen dort in ihren Ländern so grauenvoll sind, dass sie sich völlig zurecht denken, warum versuche ich das nicht in Europa? Jetzt haben wir nun aktuell, wir haben es ja auch schon im Intro jetzt angeteasert, die absolute Vollkatastrophe an der griechisch-türkischen Grenze. Erdogan hat die Grenzen aufgemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich eigentlich genau all das einstellt, was ich so die letzten Jahre befürchtet habe. Denn wenn das irgendwann passiert, das war ja auch jedem klar, dass Erdogan irgendwann an dem Tag, irgendwann morgens aufwachen denkt, so jetzt reicht es mir, jetzt mache ich hier die Grenzen auf. Auch Erdogan vielleicht nicht mal Lust hatte, Bodyguard für die Europäische Union zu spielen. Und die Reaktionen darauf von politischer Seite sind absolut verheerend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir unsere politischen Werte, unsere europäischen Werte mit dem letzten Sonntag endgültig verspielt haben. Das Ganze haben wir auch in Serbien, wie gesagt, beobachten können. Wie gesagt, auf der einen Seite die völlig rigoros vorgehende ungarische und auch kroatische Polizei, die Grenzgänger aufspürt und misshandelt und schlägt und ihre ganzen Wertsachen abnimmt und dann wieder zurückschickt. Also diese sogenannten Pushbacks, die eigentlich illegal sind, auch wenn es jetzt ein anderslautendes Urteil des EuGHs gab, was noch abzuwarten ist, was da genau rauskommt. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch einen deutschen Staat, der immer rigoroser wird, wenn es darum geht, Leute wieder in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Wir haben in Belgrad drei junge Männer getroffen, die alle als Kinder noch aus dem Jugoslawienkrieg damals abgehauen sind, mit ihren Eltern gemeinsam nach Deutschland gezogen sind, hier aufgewachsen sind, Deutsch gelernt haben, sich, soweit kann man das, glaube ich, sagen, gut integriert haben, die Sprache, wie gesagt, sprechen, sich auch als Deutschen identifizieren, auch sich als Deutsche bezeichnen. Und das sind alles drei Jungs, die schon ab einem gewissen Punkt auch Scheiße gebaut haben. Das muss man, glaube ich, auch schon noch sagen, denn jeder von denen hat definitiv auch schon einen Eintrag gehabt, mal ins Strafregister. Alles so Sachen wie Körperverletzung, unter Alkoholeinfluss, ohne Fahrerlaubnis gefahren, mit Gras erwischt. Also ich sage mal so Delikte, die auch mir teilweise schon passiert sind und oder zumindest hätten passieren können. Fahren ohne Fahrerlaubnis habe ich noch nicht auf dem Kerbholz, aber auch ich habe zumindest auch schon mal eine Vorladung bekommen wegen zu häufigen Schwarzfahrens. Ich habe auch schon mal einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft wegen Marihuana-Besitzes. Ne? Also das sind alles so Faktoren, wo ich sage, das hätte jetzt tatsächlich fast jedem auch mal passieren können. Und der deutsche Staat ist dann aber tatsächlich sehr rigoros, wenn es darum geht, diese Leute dann wieder in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Das Perfide an der ganzen Sache ist allerdings nur, die drei haben sich nie wirklich um ihre Staatsbürgerschaft gekümmert. Na, die sind auch als Jugoslawen geflohen, sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern haben sich nicht wirklich darum gekümmert. Sie selber haben sich auch nicht darum gekümmert. Und ja, dann ist jetzt die Situation gewesen, dass sie abgeschoben werden sollten. Laut deutschem Recht haben sie Anrecht auf eine serbische Staatsbürgerschaft, beziehungsweise sie gelten sogar dann als serbische Staatsbürger, auch wenn sie Staatenlose sind, werden dann mit einem Einwegpass, das ist wirklich einfach nur so ein DIN A4-Blatt, wo dann draufsteht EU-Reisepass, der gilt dann wirklich genau für eine Reise, und zwar nämlich für die Reise von Deutschland zurück nach Serbien. Dort werden sie dann, dort steigen sie aus dem Flugzeug und sind in einem Land, was sie nicht kennen, mit einer Sprache, die sie nicht sprechen und in einer Kultur, in der sie sich auch nicht zu Hause fühlen. Dazu ist die Problematik noch da, dass die serbischen Behörden wahnsinnig langsam arbeiten, wenn es darum geht, die Papiere dann auch zu organisieren. Das müssen erstmal mehrere bürokratische Hürden genommen werden, um überhaupt diese serbische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Es muss eine Wohnung vorgewiesen werden, es muss ein Job vorgewiesen werden. Das sind alles Sachen, die kannst du erstmal so gar nicht leisten, und den Menschen, den Jungs wird auch nichts an die Hand gegeben. Also man entlässt sie einfach in diese völlig fremde Welt und dann ihrem Schicksal. Liegt irgendwie auf der Hand, dass man eigentlich dann auf der Straße landen muss irgendwann. Alle drei haben auch schon längere Zeit auf der Straße gewohnt. Und dazu kommt noch, das ist zumindest so ein bisschen mein Gefühl jetzt so nach langer Recherche und auch mit ein bisschen Abstand, dass der Ämterrassismus in diesen serbischen Behörden massiv sein muss, gerade wenn halt dann so drei Jungs ankommen, alles auch noch Roma-Abstammende und kein Serbisch sprechen, nur Deutsch sprechen oder sehr schlecht Serbisch sprechen, ein bisschen sprechen sie dann doch zumindest inzwischen, und die Behörden da nicht sonderlich hinterher sind, denen auch dann ihre Staatsbürgerschaft und ihre Papiere zu geben. Das heißt, wir haben mit Leuten gequatscht, die warten seit 7 Jahren auf ihre Staatsbürgerschaft, wir haben mit Leuten gesprochen, die warten seit 10 Jahren auf ihre Staatsbürgerschaft, seit 3 Jahren, seit einem Jahr, also es ist ein fürchterliches Leben, gerade weil die drei Jungs eigentlich offiziell dort nicht existieren. Sie gibt es offiziell nicht, sie sind nirgendwo registriert, und sowohl der deutsche Staat als auch der serbische Staat grenzt sie massiv aus und gibt ihnen nicht mehr das Recht, am Leben teilzunehmen. Sie können nicht arbeiten, sie können sich keine Wohnung mieten, sie sind praktisch nicht existent. Das war zugegebenermaßen auch ziemlich hart, sich diese Geschichten anzuhören, und zumal die ja alle auch noch Deutsch sprechen. Einer von den Jungs ist im Schwarzwald aufgewachsen und spricht dementsprechend auch mit diesem Dialekt, da kommt einem das schon so skurril vor. Ne? Wir saßen am letzten Abend noch, waren mit denen noch was trinken, wollten mit denen noch mal einen schönen Abend verbringen, und dann hast du halt das Gefühl, okay, eigentlich sitze ich hier so mit drei deutschen Kumpels halt zusammen, und von meinem Gefühl her sind die halt so deutsch wie ich und wie meine HörerInnen oder wie auch immer, und ihnen selber geht das ja auch so, und es macht einen doch sehr, lässt einen auch dann sehr verwirrt zurück, gerade wenn man halt dann weiß, okay, ich habe jetzt halt meinen tollen deutschen Pass und fahre morgen zum Flughafen und zeig den vor, und dann fliege ich schön zurück nach Hause und alles ist wieder gut. Das macht einen schon sehr nachdenklich. Und man muss sich generell fragen, wie weit sind Abschiebungen sinnvoll? Also das ist, würde ich sagen, ist so die eine Schiene. Warum schieben wir ab und wann und wieso? Das würde ich jetzt gar nicht auch so knallhart beantworten, zumal ich auch glaube, dass man, soweit man dort dann, was ich mit Strafvollzugsbehörden redet, es sehr wohl auch dann Fälle gibt, wo klar ist, okay, wir müssen jetzt zu dieser drastischen Maßnahme greifen, und wenn derjenige sich überhaupt nicht an Regeln halten möchte und mehrmals straffällig wird, kommt man vermutlich an einem bestimmten Punkt nicht drum rum, auch über eine Abschiebung nachzudenken. Aber in diesem Fall geht es ja nun konkret darum, dass den Leuten dort ein unzumutbares Leben dann angelastet wird. Sie sind nicht existent, sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung, sie können ja nicht mal das Land verlassen, sie können nichts machen, sie sind allen möglichen Menschen, die sie ausnutzen könnten, schutzlos ausgeliefert. Und da muss man sich fragen, hat das denn noch irgendeinen Sinn? Ich sage mal so, so zumindest einer auch von denen meinte auch, er hat früher echt wirklich nur Scheiße gebaut. Er war kriminell, hat nur Scheiße im Kopf gehabt und hat eigentlich nichts hingekriegt in seinem Leben. Ich würde fast annehmen, dass sogar so jemand durch diesen Schritt, dass er einmal komplett rausgerissen wird aus seinem kompletten sozialen Umfeld und in ein anderes Land gebracht wird, wo er mit ganz neuen Leuten auf einmal verkehrt, wo er ein völlig anderes Leben führen werden muss, dass das vielleicht sogar funktionieren kann. Aber nur, wenn derjenige dann 2, 3 Sozialarbeiter an die Hand bekommt. Wenn der zumindest für die nächste Zeit erstmal ausgesorgt hat und weiß, ich habe jetzt hier erstmal eine Wohnung, ich habe jetzt hier einen Job oder mir wird zumindest ein Job angeboten, also ihm halt dann Möglichkeiten gegeben werden, dort auch wirklich Fuß zu fassen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht sogar sinnvoll ist, also demjenigen gerade aus so kriminellen Strukturen rauszulösen. Ne? Das ist ja so ein Klassiker, wenn Leute einmal straffällig geworden sind, sie sind im Knast, sie lernen dort weiter Leute kennen, die im Knast sind, die straffällig werden und so weiter. Also die sozialen Bindungen werden dann so eng, und es ist praktisch nicht mehr möglich, denjenigen da rauszuziehen. Wie gesagt, unter dem Aspekt könnte vielleicht sogar eine Abschiebung irgendwo sinnvoll sein, aber nur, wenn sie tatsächlich mit einer gewissen Betreuung einhergeht. So wiederum hat man das Gefühl, der deutsche Staat möchte einfach nur diese Menschen loswerden. Und dem serbischen Staat ist das sowieso alles scheißegal, denn Serbien möchte sehr gerne bald in die EU und verhält sich dementsprechend in letzter Zeit sehr deutschlandhörig. Das heißt, wenn Deutschland ankommt und sagt, ey, wir haben hier noch so ein paar Roma, die vielleicht irgendwie eine serbische Staatsbürgerschaft bekommen könnten, können wir die mal zu euch abschieben, sagt Serbien natürlich immer her mit denen. Und kümmert sich dementsprechend aber auch da nicht weiter drum. Der Rassismus, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, in den Ämtern ist massiv, aber auch in der Bevölkerung ist das zu spüren. Also auch schon als wir mit den dreien was trinken waren, gehen die zu dritt erstmal rein und fragen, ey, ist ja noch was frei? Und er kennt so, nee, es ist nichts mehr frei und plan, geht mal lieber vielleicht woanders hin. Und dann frage ich nochmal nach als Weißer und er sagt, ja natürlich, wir haben hier noch was da. Also das ist ein ziemlich heftiges Leben und wie gesagt, David und ich haben auch ganz schön geschluckt und ich habe auch danach erstmal ein paar Tage gebraucht, um wieder so ein bisschen klarzukommen und mich so ein bisschen zu sammeln. Aber auch die ersten Tage erstmal nur auf dem Sofa rumgelegen und nichts gemacht. Das war aber auch wirklich sau anstrengend, weil David und ich halt eigentlich ja tagelang nur gearbeitet haben. Also wir sind halt morgens aufgestanden, sind losgefahren zu irgendeinem Interview, haben mit Leuten gequatscht, haben Schnittbilder gedreht, was auch immer, wir hatten dann den nächsten Termin und sind nach Hause, haben Material gesichtet. Also wir hatten ja eigentlich halt nie frei. Und wenn wir frei hatten, haben wir uns irgendwie immer schlecht gefühlt, weil theoretisch immer noch ganz viel zu tun wäre. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr, so auf jeden Fall filmisch und kameramäßig ein sehr, sehr spannender Film wird. Beim Ton habe ich leider so ein paar Mal verkackt. Das ist ärgerlich, aber ist halt nun mal so. Und beim ersten Film passieren auch nun mal einfach Fehler. Ich breche aber nochmal an der Stelle eine große Lanze für David, den ihr ja auch in der vorletzten Folge im Podcast einmal gehört habt. Er ist nicht nur ein cooler Typ, sondern auch noch ein wirklich fantastischer Kameramann, der ein natürliches Gespür für gute Bilder hat und mit dem man dazu noch wunderbar arbeiten kann. Also nicht nur arbeiten, sondern auch halt eben noch auf einer freundschaftlichen Ebene sich gut zu verstehen. Das in dieser Kombination nicht unbedingt immer so und nicht unbedingt selbstverständlich. Aber gut, wie gesagt, wir sind selber noch genauso gespannt wie ihr, wann der Film rauskommt. Wir haben jetzt schon so die ersten 4 Minuten etwa geschnitten, zumindest im Rohschnitt, sieht schon alles ganz geil aus und ja, das kann aber allerdings noch wirklich noch eine Weile dauern. Schneiden ist eine fürchterliche Arbeit, wie ich feststelle, beziehungsweise ich kannte es schon so ein bisschen, aber jetzt so mit so einem eigenen Projekt und dann sieht man auch noch die ganze Zeit seine blöde Fresse dann im Film. Es ist halt nochmal doppelt und dreifach anstrengend. Ihr werdet aber auf jeden Fall rechtzeitig informiert darüber. Bevor wir jetzt zu Michael Trammer schalten, möchte ich noch meine nächste Folge anteasern. Ich werde mich nämlich in der nächsten Folge mit dem Heartland-Institut und mit EIKA auseinandersetzen. Das Heartland-Institut ist ein US-amerikanischer Think Tank, die sich besonders auf die Leugnung des menschengemachten Klimawandels spezialisiert haben, laut eigener Aussage sogar Donald Trump dazu gebracht haben, jetzt aus dem Kyoto-Protokoll auszusteigen. Pardon, nicht das Kyoto-Protokoll, sondern das haben sie ja gar nicht unterschrieben, sondern der Pariser Klimavertrag natürlich. Und Eike ist so ein bisschen das deutsche Pendant dazu. Ich habe mich ja schon beim Tagesspiegel schon mal mit den Leuten angelegt und kriege seitdem auch regelmäßig mal E-Mails von irgendwelchen Leuten. Und war letzte Woche mit Reporter unterwegs, ein Format des WDR, das bei YouTube ausgestrahlt wird. Großer Dank auch noch an Ben Bode. Ich habe den schon vor ein paar Monaten dieses Thema gepitcht, dass ich darüber gerne was machen würde. Und habe ihn dann wirklich wochenlang bombardiert mit Recherchen und mit dem Artikel und guck mal das und hier und so weiter. Und wurde tatsächlich jetzt in diesem Film dann eingeladen, um also so ein bisschen als Experte darüber zu sprechen, obwohl mir das furchtbar unangenehm war, dann so bezeichnet zu werden. Ich hoffe aber, dass es im Film dann nicht so kommt. Nächste Woche bin ich dann, wie gesagt, mit Katharina Huth und Jean Peters verabredet. Das sind beides Journalisten von Korrektiv, die sich in den letzten Wochen vermehrt mit Eike und vor allem aber mit dem Harte-Institut auseinandergesetzt haben. Es gibt einen sehr schönen Artikel dazu, der auch auf korrektiv.org erschienen ist. Der wird natürlich verlinkt. Und auch einen Beitrag bei Aspekte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, bei Frontal 21, so ist es richtig. Und die haben es halt geschafft, mit versteckter Kamera dann mit dem Chef des Harte-Instituts zu reden und haben unter anderem auch aufgedeckt, dass die Spenden, die dann international dort ankommen, über den Donors Trust einfach gewaschen werden können. Also eine gute Möglichkeit, gerade für auch prominente oder auch bekanntere Unterstützer dieser Idee, dann ihre Unterstützung auch dann in Geld auszudrücken, ohne dass das irgendwie öffentlich wird. Da bin ich sehr gespannt, was sie mir dort erzählen werden. Die nächste Woche bin ich erstmal im Urlaub, da freue ich mich auch sehr drauf und der ist auch dringend notwendig. Die Folge wird dann aber auch in der nächsten Woche hochgeladen. Doch jetzt zurück nach Lesbos und zurück zu Michael Trammer. Das Interview, was wir jetzt gleich hören, habe ich erst vor einer Stunde mit ihm aufgezeichnet. Vielen Dank nochmal an Michael für seine Zeit und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, macht's gut. Und deswegen begrüße ich jetzt sehr herzlich im Podcast den Videojournalisten Michael Trammer. Hallo Michael, grüß dich.
Hallo.
Wie geht es dir gerade? Wo bist du gerade? Bist du wieder in Sicherheit?
Also ich bin gerade in München und ich bin auf der Heimreise nach Hannover, bin gerade bei Freunden untergekommen und mir geht es soweit eigentlich ganz gut und auf jeden Fall bin ich, glaube ich, erstmal in Sicherheit.
Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, was genau auf Lesbos passiert ist. Du warst 3 Wochen da, hast du mir vorhin gerade noch erzählt, und hast diesen aufkeimenden Hass gegenüber Flüchtlingen so ein bisschen mitbekommen, bis es sich dann irgendwann auch an dir entladen hat. Wie hast du so die 3 Wochen, bevor es dann so richtig losging, erlebt?
Also, als ich auf Lesbos ankam, gab es schon von der griechischen Regierung gerade frisch die Ankündigung, dass so geschlossene Detention Centers für die Lösung der Situation auf Lesbos beziehungsweise den Ägäischen Inseln quasi angestrebt werden. Und als ich fort angekommen bin, hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass die Stimmung angespannt ist. Vor allem relativ schnell habe ich mitbekommen, dass so zwischen NGOs und Locals starke Diskrepanzen gibt und auch wegen einer Reihe Vorkommnisse, die passiert sein sollen, die Stimmung gegen Geflüchtete sich immer weiter aufheizt. Und das Ganze hat dann so eine Spitze erreicht, als die griechische Regierung 200 Beamte der Bereitschaftspolizei auf die Insel geschickt hat, um quasi den Baubeginn von diesen Detention Centers durchzusetzen. Dafür wurde auch Land konfisziert von lokalen Bauern. Und das war der Punkt, wo Leute angefangen haben, sich zu organisieren, auch total politisches Lager übergreifend im Prinzip. Da gab es Leute, die solidarisch sind mit Geflüchteten, die sich organisiert haben, um quasi einfach gegen diese geschlossenen Center, die sie für nicht menschenrechtskonform halten, zu demonstrieren, aber auch Leute, die einfach gegen das Konfiszieren von Land, einem weiteren Camp auf der Insel und der Angst vor einem weiteren quasi Moria, deswegen sich irgendwie organisiert haben und an den Protesten beteiligt haben.
Also ich ungefähr nur einordnen kann, wie groß ist die Insel etwa, wie viele Leute leben dort?
Also auf Lesbos wohnen ungefähr 60.000 Menschen, das war eine Bevölkerungszählung von 2011, die Zahlen ergeben hat und die Insel hat so circa 1.300 Quadratmeter Fläche.
Also es ist tatsächlich schon so ein Kleinstadtgefühl dort, also wenn dort Leute ankommen, kriegt man das mit anderen Worten.
Also es ist schon relativ groß und weitläufig, es gibt so mit der Hauptstadt von Mytilini, so ein Ballungszentrum, wo auch irgendwie ein großer Hafen ist, über das viel Versorgung läuft. Da gibt es schon so urbaneres Leben. Und dann gibt es auf jeden Fall viele kleinere Gemeinden. Ich muss auch sagen, ich habe auf keinen Fall alles von der Insel gesehen, weil es schon weitläufig und es gibt schon sehr viele Orte da.
Wie hast du dann, wie kamst du generell auf die Idee, nach Lesbos zu fahren vor 3 Wochen? Ich meine, Lesbos war nun immer wieder in den Medien, gerade wegen Moria, dem Flüchtlingslager. Was war für dich so der springende Punkt zu sagen, ich will auf jeden Fall jetzt dorthin und dort vor Ort sein?
Ehrlich gesagt wollte ich schon seit 2015 dahin fahren und vor Ort ein Projekt machen, aber ich habe irgendwie nie den Rahmen und die Zeit gefunden, um das zu realisieren. Und dann gingen die Bilder von Protesten der Geflüchteten über die Zustände im Lager irgendwie durch die Medien. Und das war irgendwie der Punkt für mich, wo ich entschieden habe, ich will da auf jeden Fall hin und will mir die Lage vor Ort einfach selber anschauen und irgendwie mit Leuten sprechen, die in diesen Zuständen leben. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub in Italien und habe mich dann auf eine Fähre gepackt und bin mit meinem Auto darüber gefahren und hatte mir vorgenommen, einfach mir verschiedene Perspektiven auf die Situation anzusehen und irgendwie da schon auch relativ viel Zeit, so ein bisschen nicht wirklich eine Zeitbegrenzung mitgebracht und gesagt, ich will einfach über das Thema arbeiten und mir das schon irgendwie genauer anschauen.
War es denn nun wirklich gerade zur perfekten Zeit dann dort? Also genau an dem Wochenende, wo Erdogan angekündigt hat, die Grenzen zu öffnen, warst du jetzt aktuell da? Hattest du denn viele Anfragen von anderen Medien noch, die dich dann angefragt haben als Einschätzer vor Ort?
Also ehrlich gesagt, so ich war die Wochen davor da und habe recherchiert für eine Geschichte, für eine Textreportage und auch für Neuen Deutschland habe ich so nach den Protesten bei einem Artikel mitgewirkt und irgendwie so eine erste Einschätzung abgegeben. Ehrlich gesagt ist das so medial so richtig hochgekocht, ist das erst, nachdem es diesen Angriff auf mich gab und nachdem diese Situation mit dem Boot in dem Hafen passiert ist und eben nachdem Erdogan die Grenzen geöffnet hat. In dem Moment, als irgendwie diese Meldung von Reuters kam, saßen wir gerade in einem Café. Und es ist in dem Moment schon klar geworden, dass das die Lage extrem verschärfen wird, gerade nach den Protesten.
Ja, erzähl, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es gab diesen Übergriff auf dich. Du wurdest von Neonazis verprügelt. Wie ist es zu der Situation akut gekommen?
Also an dem Tag gab es am Morgen eine Meldung von Alarmphone, dass ein Boot, die Insassen eines Bootes angerufen hätten, gesagt hätten, sie wären von einem Speedboat gestoppt worden, deren Motor beschädigt worden. Das kann man gerade nicht so wirklich bestätigen, leider. Und das Boot wäre manövrierunfähig, würde in griechischen Gewässern liegen. Und dann haben wir uns irgendwie auf den Weg gemacht und haben mit der GPS-Position von Alarmphone versucht, das Boot zu finden und einen Blick auf das Boot zu bekommen und haben das dann irgendwie so 3 Stunden irgendwie beobachtet. Also wenn ich von wir spreche, dann rede ich von dem Kollegen, mit dem ich zusammen unterwegs war, um dort irgendwie ein Projekt zu machen. Und genau, wir haben uns die Situation da angeguckt und das Boot ist da 3 Stunden getrieben. Mehrfach sind so Search and Rescue Vessels und die Küstenwache quasi vorbeigefahren. Die Leute haben gewunken und das ist einfach so geblieben. Dann irgendwann ist es immer näher an die Küste gedrückt worden, weil die Leute gepaddelt haben und die Strömung bis dahin gedrückt hat, das Boot. Und dann haben wir uns da auch hinbewegt und am Hafen von Termi hatten sich schon so einige Leute gesammelt. Und dann schlussendlich hat die Küstenwache das Boot in den Hafen geschoben und da einfach quasi so abgestellt im Hafenbecken. Und da waren so 100, 150 Locals, auch total durchmischt. Ältere Leute, junge Leute, Leute, die irgendwie so sportlicher angezogen waren und irgendwie schwarze Kapuzenpullis und Sonnenbrillen und deutlich aggressiver wirkten auch, die auch ganz vorne dabei waren, wie die Leute angeschrien wurden auf dem Boot. Und dann hat sich die Situation im Hafen irgendwie aufgeschaukelt. Ich bin auf die andere Seite von dem Hafen gegangen, auf so ein Pier, hab da die Situation gefilmt und dann hat sich so eine Gruppe von 8 Leuten vermummt und gelöst. Aus dieser Gruppe ist auf den Pier gelaufen, hat erst meinen Kollegen, der auch gefilmt hat, bedroht. Dann sind die auf mich losgegangen, ohne lange zu fackeln, haben die mich getreten, mich zu Boden gerissen, meine Kameras verlangt, auf mich eingeschlagen, mir die Kameras abgenommen und die so ins Wasser gekickt. Und Ja, in der Situation habe ich ehrlich gesagt, also erstmal hauptsächlich gehofft, dass das schnell endet und dann einfach, ich meine, ich bin Freiberufler, das heißt irgendwie, mein Equipment ist schon so die Basis meiner Arbeit und ja, ich war zuerst mal darum besorgt und da war auf jeden Fall eine ältere Dame, der ich wahnsinnig dankbar bin, die irgendwie sich um mich gekümmert hat, die kann man auch auf einigen Fotos sehen. Und es kamen einige Locals, die auch ausgedrückt haben, dass sie das überhaupt nicht tragen, was da passiert ist. Und ja, meine Kameras wurden aus dem Hafen gefischt.
Du hast erzählt, dass eine Kollegin noch extra hinterhergesprungen ist, ne?
Ja, also die Kameras lagen dann so im Wasser und die Kollegin ist reingehüpft und hat die beiden Kameras aus dem Wasser geholt. Und ja, aber zu machen ist natürlich irgendwie, wenn die so 10, 15 Minuten im Salzwasser liegen, das ist halt einfach tot für Elektronik, vor allem wenn die Akkus drin sind und ja.
Also mit anderen Worten, die Dinger sind Schrott.
Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich retten konnte, waren meine Speicherkarten. Erst Tage später habe ich dann irgendwie das Material retten können.
Hm. Du hast jetzt gesagt, das waren Rechtsradikale, die dich da angegriffen haben. Was hat dich zu der Vermutung getrieben, dass es Rechtsradikale waren? Haben sie sich mit bestimmten Zeichen zu erkennen gegeben? Haben sie bestimmte Sprüche gebracht, also die du als Rechtsradikal outen würdest?
Also zum einen auf jeden Fall die Tatsache, dass Menschen mit Gewalt ihre Meinung durch... Also ich habe Faschisten geschrieben das habe ich geschrieben, weil das in meinen Augen Faschisten sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass... die mit Gewalt rassistische Ressentiments durchdrücken wollen, mit Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten vorgehen, gegen Leute, die dort Geflüchtete unterstützen. Und außerdem die Analyse von der lokalen Kollegin, seit Jahren mit Rechtsradikalen auf der Insel beschäftigt. 2018 gab es da auch einen größeren Übergriff gegen Geflüchtete auf dem Tafo Square. Das ist so zentral in Mytilini und genau diese Einschätzung hat mich dazu veranlasst, die als Faschisten zu bezeichnen.
Hm. Du hast jetzt schon gesagt, das ist nicht der erste Vorfall auf der Insel. Lesbos ist ja schon seit 2015 immer wieder in den Medien als so die Vorzeigeinsel, wenn man über schlimme Zustände auf griechischen Inseln berichten möchte. Kannst du zumindest in Teilen auch diesen Unmut der Bevölkerung nachvollziehen gegenüber der weiteren Konzentration von Geflüchteten auf ihrer Insel?
Also viele Locals, mit denen ich gesprochen habe, haben auch immer wieder versucht klarzustellen, dass sie nichts gegen Geflüchtete haben, sondern dass sie was gegen die Zustände haben, die auf der Insel herrscht. Dass sie es menschenunwürdig finden, wie Leute in Moria leben, dass sie sich alleine gelassen fühlen von Griechenland, der EU, dass sie sich fühlen, als ob die Insel so als Lösung von Migration nach Europa benutzt wird. Und klar kann ich das nachvollziehen. Ich finde es äußerst problematisch jetzt persönlich, wenn sich diese berechtigte Wut über Zustände in Europa dann auf die Schwächsten in der Gesellschaft quasi entlädt und irgendwie Leute rassistischen Ressentiments anheimfallen und dann von irgendwie Taten Einzelner irgendwie auf ganze Bevölkerungsgruppen im Prinzip schließen. Ich meine, Moria ist quasi die zweitgrößte Stadt auf dieser Insel. In diesem Lager wohnen über 20.000 Leute bei 86.000 EinwohnerInnen auf der Insel. Da kann man sich schon vorstellen, irgendwie, dass das zu Problemen führen kann.
Mhm. Nun ist ja auch der Tourismus auf Lesbos praktisch erloschen durch diesen durch Moria und da sind auch teilweise Existenzen zerstört worden, so wie man auch weiß. Du hast es ja in dem Tagesspiegel-Interview, was wir geführt haben, ja mit Rostock-Lichtenhagen verglichen. Was hat dich zu diesem Vergleich konkret gebracht?
Also vor allem zu dem Vergleich hat mich gebracht irgendwie die gesellschaftliche Situation, dass man einen Staat hat, der eine Situation ignoriert und bewusst wegschaut in dem Moment, wo sich Ressentiments gegen Leute entladen. Außerdem ein gesellschaftlicher Konsens drumherum, der es ermöglicht, dass einzelne Gruppen den nutzen, um gewaltvoll ihre rassistische Ideologie in dem Fall auszuleben. Das heißt, also ich meine, das ist ein Zustand, dass dort Leute Straßensperren errichten und prüfen, wer sich auf der Insel bewegt. Ich habe von Leuten, die ich interviewt habe, die noch in dem Lager sind, habe ich gehört, dass es auch zahlreiche Übergriffe auf Geflüchtete gab, direkt vor dem Lager, auf der Straße. Immer wenn die sich alleine auf der Insel bewegen, wird es sehr gefährlich. Und das, finde ich, erinnert alles sehr stark einfach an rassistische Pogrome, die wir in Deutschland erlebt haben. Und ja, Rostock-Lichtenhagen ist da ein sehr prominentes Beispiel und auch irgendwie gesellschaftlich ein bisschen weiter aufgearbeitet als jetzt so Nein-zum-Heim-Proteste in Schneeberg oder so.
Mhm. Ja, zumal ja auch noch signifikant für Rostock-Lichtenhagen ist das Fernbleiben der Polizei ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Polizei hat sich zurückgezogen und hat dann dem rechten Mob die Straße überlassen, beziehungsweise das Sonnenblumenhaus. Ist das auch das, was du beobachtet hast, dass sich die Polizei weitestgehend aus dem Geschehen dort zurückzieht und die Leute machen lässt? Du hast von diesem Vorfall berichtet, wo du zusammengeschlagen wurdest. War denn da Polizei in der Nähe? Oder generell hast du dann überlegt, das zur Anzeige zu bringen?
Also ich habe da keine Polizei gesehen. Leute haben die Polizei angerufen und gefragt, ob die wissen, was dort im Hafen passiert, und darauf gab es keine Reaktion. Ich meine, der Krankenwagen ist dahin gekommen, aber Polizei konnte ich zu keinem Zeitpunkt da sehen. Ich weiß nicht, ob da Leute in Zivil waren oder so, aber es ist auf jeden Fall überhaupt niemand eingeschritten. Und ja, genau, also dieses Wegschauen staatlicher Akteure oder das Billigen solcher Zustände, das ist auf jeden Fall auch was das ausmacht, die Situation vor Ort. Eine Anzeige bei der Polizei, da haben mir ganz, ganz verschiedene Leute davon abgeraten. Und
mit welcher Begründung?
Einfach, dass die lokalen Strukturen zu stark vernetzt sind mit der Polizei. Die sind, es ist eine Insel einfach, die Leute sind, die Inselbevölkerung ist natürlich seit Generationen total verwachsen und da total strukturell quasi verbandelt. Und mir wurde geraten, ich soll mit Anwältinnen und Anwälten einfach versuchen, gerichtlich dagegen vorzugehen. Und es haben sich Leute bei mir gemeldet, die dort vor Ort solche Arbeit machen und die auch andere Leute vertreten, die Opfer von Übergriffen wurden, und das werden wir also gerichtlich quasi auch noch versuchen zu klären.
Jetzt nochmal zu dieser generellen Pogromstimmung. Du sagst, die Polizei zieht sich zurück. Du hast beobachtet, wie die Küstenwache auch ihre Arbeit nicht nachgeht und die Leute dort dann eher noch dann wieder aufs Meer hinausschubst. Es sind Fälle berichtet worden an der türkisch-syrischen Grenze, dass auch teilweise schon Flüchtlige erschossen worden sind von Polizisten. Das wurde nicht so richtig komplett bestätigt. Es gibt da wohl auch große Zweifel an der Authentizität dieser Videos. Was ist deine Einschätzung? Hältst du das für möglich, dass so etwas passiert aktuell an der Grenze?
Also ich kann gerade bei dem Fall von dem einen vermutlich erschossenen Geflüchteten an der türkisch-griechischen Grenze, da kann ich nur auf den Beitrag von Forensic Architecture verweisen, die sich den Fall angenommen haben und sich die verschiedenen Videos, die es von der Situation gibt, verglichen haben mit der Tageszeit, dem Wetter, der Vegetation dort, Karten und so weiter. Und deren Analyse kommt zu dem Schluss, dass auf jeden Fall diese Videos sind an diesem Tag entstanden, an diesem Ort, und die Person ist tot. Also und dann ist die Frage natürlich, wer hat geschossen, etc., etc. Aber ja, ich halte das für möglich, auf jeden Fall. Das Einzige, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, ist, die Situation wurde von Erdogan irgendwie herbeigeführt. Und man muss schon aufpassen, ich meine, das Ziel von Erdogan, also es muss ja ein Ziel geben hinter der ganzen Sache, meiner Meinung nach. Und man muss einfach aufpassen, dass man da nicht den Meldungen türkischer Staatsmedien irgendwie blinden Glauben schenken.
Ja, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal den DPA-Redakteur angerufen habe, als ich dann irgendeine Meldung auf dem Tisch hatte, dass angeblich schon 75.000 Menschen in der Grenzregion angekommen sein sollen. Und der DPA-Mann mir dann tatsächlich sagte, das ist kompletter Bullshit. Das kann überhaupt nicht sein, allein schon, weil wir dann ganz andere Bilder sehen würden an den Grenzen.
Also da tobt auf jeden Fall die Propagandaschlacht auch von der türkischen Seite auf jeden Fall immens. Aber apropos Propagandaschlacht, wie erlebst du denn zurzeit die Berichterstattung in den deutschen Medien oder auch die politischen Äußerungen hier in Deutschland, auch auf europäischer Ebene?
Also, ich meine, ich muss sagen, ich find's ehrlich gesagt erstmal ein bisschen traurig, dass die mediale Aufmerksamkeit für die Situation auf der Insel erst gegeben ist, wenn irgendwie ein westlicher Journalist geschlagen wird. Also das ist nicht ausschlaggebend gewesen, aber es hat schon nochmal irgendwie für eine größere mediale Präsenz gesorgt. Man hat auch davor Geschichten gelesen über die Zustände in dem Lager und so weiter. Aber ich finde schon, also ich hatte das Gefühl, aber das kann natürlich auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich der Betroffene bin und deswegen einfach viel mitbekomme, dass das Interesse von deutschen Medien an der Situation schon stark gestiegen ist, auch mit der Öffnung der Grenzen und so weiter. Das ist einfach alles jetzt aufeinander gekommen und die Situation hat sich wahnsinnig schnell entwickelt.
Ja, gut, aber Moria war ja nun schon seit Monaten in den Nachrichten. Also ich weiß, das erste Mal, dass ich bewusst mich mit diesem Lager beschäftigt habe, war, glaube ich, im November, wo schon klar war, das Lager ist dreimal so überfüllt, wie eigentlich Plätze da sind.
Auf jeden Fall. Und das bringt mich auch eigentlich zu dem Punkt der politischen Lage oder dem politischen Umgang damit. Ich habe einfach das Gefühl, dass das sehr lange Zeit konsequent ignoriert wurde. Als ich da vor Ort war, war auch so eine Delegation von der Initiative Seebrücke vor Ort mit der evangelischen Kirche und die haben sich die Situation dort angesehen und die waren auch schockiert davon.
Und der Oberbürgermeister von Potsdam war da, glaube ich, dabei, ne?
Genau, ja, der hat der war dort unter anderem vor Ort und denen wurde so ein bisschen auch so selbstorganisierte geflüchtete Schule von Geflüchteten wurde denen gezeigt und Ausgabestellen für Hilfsmittel und so weiter, aber die waren wirklich alle schockiert und aber eigentlich alle Leute, die ich kenne, die quasi dorthin gegangen sind, um dort zu berichten oder sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen oder zu helfen, waren schockiert von den Zuständen. Das heißt, ja, es gab Medienberichte darüber, aber irgendwie ist halt keine Konsequenz daraus gefolgt oder es gab halt kein politisches Handeln und schlussendlich ist die Situation einfach die gleiche geblieben dort.
Oh. Ja, mein Eindruck ist auch immer noch ein bisschen, dass die, also gerade wenn ich mir die Äußerungen von Frau von der Leyen anschaue, beziehungsweise anhöre, dann erinnert die Rhetorik eher an Kriegsrhetorik als an, ich sag mal, an Hilfsrhetorik. Also es wird davon geredet, dass man jetzt solidarisch bei Griechenland stehen muss, dass man solidarisch die europäischen Außengrenzen schützen muss, aber kein Wort darüber, dass die Lager jetzt ja schon an den Grenzen völlig überfüllt sind und nicht eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Und also ich aus meiner eigenen persönlichen Sicht war so dieses letzte Wochenende für mich so ein bisschen der Sargnagel für die europäischen Werte. Also wenn man sich dann doch nicht dazu erbarmen lässt, dann zumindest den Leuten, die jetzt schon aktuell dort sind und dort in schlimmster Not hausen, denen noch zu helfen. Die Bundestagsinitiative der Grünen ist ja auch gescheitert an der CDU und an der SPD und der AfD, hat man auch nicht vergessen. Hat man schon das Gefühl, dass da ein bestimmter politischer Wille auch dahinter ist, nicht jetzt zu viel zu helfen, um nicht halt sonst wieder Sorge zu haben, dass hier die eigene Bevölkerung wieder auf die Barrikaden steigt. Ist das auch so ein bisschen der Eindruck, der sich da beschleicht?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass auch mit diesem Slogan, der ja irgendwie propagiert wird, gerade aus irgendwie rechten Kreisen, dass ich 2015 nicht wiederholen dürfe und so weiter, und diese Rhetorik, dass immer von einer Welle und einer Flut gesprochen wird und einer Invasion teilweise in extrem rechten Kreisen dann schon, das sind für mich alles Anzeichen, dass politisch sind halt irgendwie 5 Jahre nach 2015, wir sind einfach Rechtsruck in Deutschland, ist nicht irgendwie ein dystopisches Bild, das jemand zeichnet, sondern auf jeden Fall sind wir an einem Punkt, wo aus meiner Perspektive nicht nur europäische Werte, sondern ganz einfach Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ich meine, wir erleben eine praktische Abschaffung des Asylrechts in Griechenland. Ich meine, die Regierung hat angekündigt, einfach das Asylrecht jetzt für mindestens einen Monat, ich weiß nicht, ich habe vorher noch eine weitere Meldung gelesen, vielleicht sogar gänzlich zu suspendieren. So. Und da muss man einfach wahnsinnig, meiner Meinung nach, ein Auge drauf werfen, weil, ich meine, das ist einfach gegen die Genfer Konvention.
Dann müsste man eigentlich Griechenland aus der EU schmeißen, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das auch nur ansatzweise eine Lösung ist. Ich meine, eigentlich, also das würde vielleicht Leuten dort auch politisch in die Hände spielen, die sowieso sagen, die EU lässt uns eh nur im Stich und wir wollen die EU nicht. Aber ich finde man auch, dass man, also eigentlich, das kann überhaupt nicht die Lösung sein, weil wir alle in Europa sind in der Verantwortung, meiner Meinung nach den Menschen zu helfen. Die Leute, die dort feststecken und syrische Geflüchtete, die irgendwie aus dem Elend von Idlib fliehen.
Es ist halt jetzt natürlich die Frage, wie weit ist die EU dazu überhaupt berechtigt, jetzt sich um die Grenzsituation des griechischen Staates zu kümmern. Also ich meine, sie haben Frontex dorthin geschickt. Ich weiß nicht, hast du Frontex beobachtet? Was machen die dort? Kriegen die mit, was dort passiert und dokumentieren das? Ich meine, wir haben die Bilder gesehen von der Küstenwache, die dann direkt an dem Flüchtlingsboot wirklich haarscharf vorbeifährt, um sie mit Wellen zum Kentern zu bringen. Wir haben Warnschüsse gesehen, die die Küstenwache abgibt. Das sind ja wirklich eklatante Menschenrechtsverletzungen, die eine Küstenwache sich eigentlich nicht leisten darf. Und meine Hoffnung wäre ja vielleicht noch, dass Frontex jetzt zumindest vor Ort vielleicht jetzt nichts machen kann, weil sie auch in der Unterzahl sind und weil sie nicht die Befugnis haben, hier einzugreifen. Aber zumindest das alles haarscharf dokumentieren und irgendwann der EU-Kommission halt vorlegen.
Also, ich weiß nicht, die Hoffnung kann man auf jeden Fall haben. Ich würde aber sagen, wenn man sich eben von der Leyen's Rhetorik anschaut und Frontex quasi als Exekutive von dieser Rhetorik sieht, als europäisches Projekt, dann ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob man darauf vertrauen darf, dass Frontex da einschreiten wird. Ich meine, es gab vor kurzem auch so eine Veröffentlichung von dokumentierten Menschenrechtsverstößen schon vor dieser erneuten quasi in Anführungszeichen Grenzöffnung durch Erdogan. Die auch eklatante Menschenrechtsverstöße zeigen. Ja, es gab gestern, glaube ich, im dänischen Fernsehen einen Bericht, dass sich eine dänische Frontex-Crew geweigert hat, einen Befehl von Pushbacks auszuführen. Aber also vor Ort, man kann dort Frontex wahrnehmen. Die fahren in so teuren polnischen Land Rover Discoveries durch die Gegend, spotten.
Da macht man sich sehr beliebt bei der griechischen Bevölkerung wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Einer der schicksten Wagen, der dort rumfährt wahrscheinlich. Und ja, die arbeiten dort mit griechischen Beamten zusammen. Die tauchen schon auf, wenn es ein Landing, also so eine Anlandung von einem Boot gibt und so. Die haben wohl auch einen Helikopter dort und es gibt eben die Schiffe, die dort über diese Mission koordiniert werden. Aber die Frage ist halt, ich habe auch mit Leuten von Frontex gesprochen, aber also einfach in eine Polizeikontrolle geraten, ehrlich gesagt, von unter anderem Frontex-Beamten. Und ich meine, das kann man jetzt nicht so zitieren, aber die haben schon irgendwie so ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen. Und ich weiß nicht, ob Frontex wirklich, wie du schon sagtest, der auch überhaupt die Möglichkeit hat, dort einzugreifen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, einfach nur ein gesellschaftliches Umdenken und gesellschaftlicher Druck, was das was verändern kann an der Lage dort.
Ja, bloß wenn der Druck halt eben ja eher gerade so in die andere Richtung geht. Also ich sehe gerade auch leider nicht das Aufbäumen in der linksliberalen Bewegung, sich jetzt wirklich aktiv für den Schutz dieser Menschen einzusetzen. Auch wenn es natürlich da viele Bestrebungen gibt, aber ich habe nicht das Also habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass viele dann doch so im Schnitt ja doch irgendwie ganz froh sind, dass das jetzt nicht normal passiert mit den Flüchtlingen. Und ich zum Beispiel auch bei mir selber merke, dass ich definitiv auch vor dem Szenario, wir sorgen jetzt für eine vernünftige, wir sorgen jetzt wieder dafür, dass die Leute hier einreisen können. Ich hätte auch tatsächlich Schiss, dass die Nazis dann jetzt hier in Deutschland völlig durchdrehen. Also die sind ja jetzt schon auf 180. Und man will sich fast gar nicht vorstellen, was dort passiert. Es ist halt nur die Frage, ob das eine Motivation sein kann, dann nichts zu tun oder ob man nicht genau dann in die Falle der Rechten läuft.
Ja, also ich glaube, wenn man in die Position gerät, und in der Position sind wir auf jeden Fall, dass man Angst haben muss vor den vor dem, was extrem Rechte und Rechte tun könnten oder tun werden, wenn neue Leute aufgenommen wird. Das zeigt meiner Meinung nach eher in was für einem schwierigen gesellschaftlichen Klima wir uns gerade befinden. Und wenn wir Menschenrechte über Bord werfen, weil wir Angst haben davor, was wie Rechte darauf reagieren, das ist meiner Meinung nach ein katastrophaler Zustand, über den man sprechen muss und den man eigentlich verändern muss.
Ja.
weil man, wir können ja nicht irgendwie die Schutzbedürftigkeit und das Leben von Menschen davon abhängig machen, wie sich die nächsten Wahlergebnisse gestalten oder noch viel Schlimmeres, ne? Also man merkt auch an irgendwie dem, wie die extreme Rechte darauf reagiert. Ich meine, da gibt es Leute, die dorthin mobilisieren und so weiter, die sagen, wir müssen jetzt das Abendland verteidigen, Europas Grenzen schützen, echte Männer müssen jetzt nach an die Grenze kommen und so. Haben Leute in so Telegram-Chats geschrieben.
Ja, es gibt schon die ersten Berichte von NPD-Kadern, die dort rumlaufen auf der Insel. Also die sind schon da teilweise.
Ja, es gibt auch so einen dubiosen französischen Aufruf der Leute, die irgendwie wohl auch im Donbass-Regiment gekämpft haben und so in der Ukraine, die auffordert, dorthin zu kommen, Europa zu verteidigen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Rechte sich so über einen vermeintlichen Tag X freut quasi jetzt der Punkt ist, wo man sich dagegen wehren muss aus deren Perspektive. Und das ist extrem gefährlich und das sollten wir uns alle bewusst machen und da muss man sich überlegen, wie kann man da reagieren.
Ja, vor allem ja unter dem Aspekt, dass die Situation dort jetzt schon auf Anschlag ist, auf Lesbos, und man sich gar nicht vorstellen möchte, wie weit die Situation dann noch eskaliert, wenn dort halt noch so ein Haufen europäischer Rechtsradikaler rumlaufen. Gerade halt, wenn du jetzt halt sagst, du bist abgehauen, weil du sagst, es ist zu gefährlich geworden, weil du wurdest zusammengeschlagen, du wurdest täglich angegriffen, genau wie deine Kollegen. Die Presse wird sich ja vermutlich doch Stück und Stück dort zurückziehen, wenn sie nicht mal um ihre Sicherheit garantiert, wenn sie nicht mehr ihre Sicherheit garantiert weiß.
Ja, auf jeden Fall. Aber das, also der Grund, warum ich abgehauen bin, ist halt, dass es eine Insel ist und dass, wenn man irgendwie einmal dort gebrandmarkt ist, ich glaube, es sehr gefährlich werden kann und so man konsequent Probleme bekommen kann. Es gibt aber zum Glück genügend Leute, die das Thema sehen und sich damit beschäftigen. Und ich hoffe einfach, auch lokale Journalistinnen und Journalisten, und ich hoffe einfach, dass Leute die Dringlichkeit des Themas sehen und einfach weiter dazu arbeiten und das dokumentieren. Und so zumindest irgendwie eine Vermittlung des Ganzen irgendwie hinbekommen.
Gut, du hast auch noch gesagt, du wirst massiv angegriffen in sozialen Netzwerken. Da geht ein rechter Shitstorm über dich her. Wie nimmst du das wahr? Hast du da irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dich davon abzugrenzen? Oder wie, ich weiß nicht, ich hab so zumindest so in Teilen so rechte Shitstorms schon so erlebt. Zweimal, weil ich Artikel unter Pseudonym geschrieben habe und das war dann zumindest einigermaßen entspannt, weil das so aus so einer, weil ich das so einigermaßen geschützt irgendwie dann beobachten konnte und da irgendwie nicht mein Name dann die ganze Zeit mit in Verbindung war. Und halt dann einmal in einem Artikel bei Journalistenwatch mit meinem Namen und dann einem Bild von einem abgetrennten Schweinekopf direkt daneben. Und weiß halt noch, dass ich das im ersten Moment super gruselig fand und so wirklich so einen Tag lang richtig, richtig fertig war deswegen, aber dann irgendwann in so eine Trotzreaktion gefallen bin. Also das wie, schon fast wie so eine Auszeichnung gesehen habe. Wie ist es bei dir? Wie geht's dir mit diesem Hate, der jetzt von rechts übers Internet gerade auf dich reinprasselt?
Also ich meine, ja, auf jeden Fall getroffene Hunde bellen. Und irgendwie bedeutet das auch, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe, weil Leute sich extrem daran stören, was dort, also die stört nicht, was dort passiert, sondern die stört, dass ich darüber berichte, was dort passiert. Und irgendwie ist das ein Zeichen dafür, dass die das nicht wollen, dass Leute das sehen, weil sie vielleicht verstehen, dass es eben doch nicht so gesamtgesellschaftlich der Konsens ist, was sie dort tun, wie sie vielleicht hoffen. Der Shitstorm übers Internet, ich habe einfach angefangen, alle Leute, die mich halt beleidigen oder die mir drohen oder die mir wünschen, mir wäre Schlimmeres passiert oder einfach anfangen, irgendwelche postfaktischen Thesen in den Raum zu werfen, rigoros zu blocken. Ich habe weder die Zeit noch die Kapazität noch die Lust, da Diskussionen zu führen mit Leuten, die mir den Tod wünschen. Und klar habe ich auch ein paar Accounts gemeldet, Twitter hat auch eine ganze Reihe Sachen offline genommen, ich habe auch Leute dazu aufgerufen, bitte das für mich zu melden, weil ich das einfach auch nicht mehr ausgehalten habe, 100 Mal zu lesen, wir hätten dich ins Hafenbecken schmeißen sollen und so weiter. Ich meine, was dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, ist, dass dann auch noch bei Pegida ein Redner auf den Fall angespielt hat und irgendwie 15.000 Leute gejohlt haben und der irgendwie sowas sagte, wie er hätte ja mal seine Kameras besser festgehalten. Das hat irgendwie so den Vogel auch noch abgeschossen, aber mittlerweile, muss ich echt sagen, ist der Shitstorm abgeklungen und die Nachrichten der Solidarität überwiegen. Ich habe ja auch irgendwie so ein Crowdfunding gestartet, um meine Kameras zurückzubekommen, weil ich nicht richtig versichert war. Und das ist extrem gut gelaufen. Die Leute haben das einfach ersetzt und viele Leute haben gespendet und mich supportet und mir Nachrichten geschrieben, dass sie die Arbeit wichtig finden und sehr froh sind, dass Leute dort waren und berichtet haben. Und das stimmt dann natürlich zuversichtlich. Und ich gebe auf jeden Fall irgendwie die Hoffnung nicht auf, dass gesellschaftlich sich da was verändern wird.
Würdest du nochmal zurückgehen nach Lesbos, wenn jetzt die Lage dort wirklich völlig eskaliert, oder bist du jetzt erstmal raus?
Ich glaube, ich muss da erstmal ein bisschen Gras über die Insel wachsen lassen, bis ich da wieder aufpoppen kann.
Ja, alles klar. Gut, wie geht's für dich jetzt weiter? Du bist ja wieder zurück in Sicherheit in Deutschland. Erzähl nochmal kurz, du studierst Journalismus an der Uni in Hannover, wenn ich es richtig notiert habe.
Genau, ich studiere Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover und ich arbeite eben frei. Und ich habe mit einem guten Freund von mir, Raphael Knipping heißt der, war ich einfach die Wochen dort vor Ort und wir haben uns an so einem Multimedia-Konzept versucht uns mit den Einzelschicksalen von Leuten, die dort in diesem Lager eben leben oder dort vor Ort sind, auseinanderzusetzen und irgendwie zu hören, was deren Position ist, auch uns mit Locals zu treffen, zu verstehen, was deren Position zu der Sache ist. Und jetzt haben wir ehrlich gesagt einen riesigen Haufen Material, Fotos, Video, Text, Interviews, Ton. Und der Plan ist, das alles zu editieren, zu pflegen, in eine Reihenfolge zu bringen, die Sinn macht und die gut konsumierbar ist quasi, und dann so eine kleine Micropage aufzusetzen, um einfach die Inhalte, die wir dort gesehen und gehört haben, Leuten zu vermitteln und genau.
Mit anderen Worten, es kommt noch viel Arbeit auf euch zu.
Ja, also ich meine, jetzt glaube ich, kommt der größte Teil der Arbeit, wenn man so viel Material gesammelt hat, muss man ja irgendwie eine gute Auswertung davon anstreben und versuchen, das sauber zu lösen. Und genau, jetzt muss das alles eben auch miteinander verknüpft werden und ja.
Okay, Michael, hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Bitte gerne,
hat mich gefreut. Und, immer gerne wieder. Michael, wie findet man dich? Findet man dich irgendwie medial bei Twitter? Findet man dich bei Instagram oder auf deiner Website?
Also man kann entweder auf Twitter gehen, da ist mein Handle mic_tra, oder man kann auf Instagram auf jeden Fall verfolgen, was ich so tue, was aber eher so kleinere, kürzere Geschichten, so kleine Reportagen von Tagen, also zum Beispiel auch die Proteste kann man sich da anschauen. Das wäre michael.trammer und ansonsten habe ich auch eine Website, aber das findet man alles über das beides.
Perfekt. Michael, hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das hat dir auch Spaß gemacht und ich hoffe gerne auch noch ein weiteres Mal, wenn du wieder was zu berichten hast.
Ja, bitte, sehr gerne, und ich kann nur wiederholen, was ich auch schon nach unserem ersten Interview gesagt habe. Ich finde es wichtig, den Fokus auf den Geflüchteten dort vor Ort zu halten, weil die können dort nicht einfach weg und sich in Sicherheit bringen. Die sind dort gefangen quasi.
Ja, und die haben halt auch nicht sofort die Medienöffentlichkeit, die du natürlich dann hast als Journalist.
Ja, überhaupt nicht.
Oder sehr, super. Sehr wenig. Alles klar, perfekt. Dann wissen wir Bescheid. Hab vielen lieben Dank. Bis bald, danke. Ciao.